Ja, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir wollen miteinander die Lesung Apostelgeschichte 4, 1 bis 12 lesen. Apostelgeschichte 4, 1 bis 12. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündeten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die zum hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Ja, wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, du Gottes Sohn, unser Herr und Erlöser, wir danken dir für die Bewahrung auch diese Woche, die du uns durchgetragen hast, dass deine Hand über uns geholfen hat. Danke, dass wir auch heute in Freiheit in Deutschland uns versammeln dürfen in deinem Namen. Danke, dass du dein teures Wort uns gegeben hast, dass du uns die Kraft schenkst, auch darin festzuhalten. Ja, wir wollen dich herzlich darum bitten, zieh uns näher und tiefer in dein Wort hinein, wie wir gerade gehört haben, dass wir darauf Acht geben, auf dieses prophetische Wort. Hilf uns, Herr Jesus, dass es immer in unserem Herzen immer mehr Raum gewinnt. Wirke doch du, lieber Herr Jesus, auch, dass es noch auch hier in Deutschland, dass dein teures Wort noch Frucht bringt an vielen Menschen. Herr, erbarm dich ganz herzlich. Herr, wir wollen dir auch danken. Du siehst, dass es politische Richtungen gibt, die, Herr, dieses Land weiterhin in den Krieg hineinziehen wollen. Bitte, Herr, setze du diesem Treiben, diesem bösen Treiben Grenzen, deine Grenzen. Wir bitten dich, hab Erbarmen noch in Deutschland, Herr Jesus. Herr, erbarm dich auch herzlich, du siehst, Israel wird bedrängt von allen Seiten. Du bist der Beschützer Israels, der Hüter und Beschützer Israels. Danke, dass du bei ihnen bist und beistehst. Aber auch flehen wir dich an durch diese Situation, die da jetzt gerade herrscht, der Krieg, dass dabei doch viele zum Überlegen, Nachdenken und zum lebendigen Glauben an dich kommen. Wir wollen dir dafür ganz herzlich danken. Herr, siehst du, auch viele Geschwister werden um deines Namens willen verfolgt, in vielen Ländern auf der Erde, auch teils in Deutschland. Auch du siehst, Herr, viele werden getötet um deines Namens willen. Auch besonders, du siehst immer wieder, auch in Nigeria, bitte steh den Kindern Gottes bei, streite du für sie, hilf ihnen. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, auch dort Lösung hast. Stärke sie herzlich. Herr, wir bitten dich auch, gedenke an unsere Geschwister, die da krank sind, die da einsam sind, niedergeschlagen sind. Erquicke du sie auch heute, die nah und fern sind mit deinem teuren Wort. Gewirkt durch dich, Herr Jesus. Und bitte schenke auch unserem Bruder Martin Seiler Weisheit und Kraft aus der Höhe, dein Wort auszulegen. Und gib Gnade, dass dein Wort Frucht an unserem Herzen bringt. Frucht für die Ewigkeit. Amen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir Gemeinschaft haben zusammen im Wort Gottes. Und ich darf vielleicht zu Anfang uns kurz vorstellen, meine liebe Frau, die Bärbel und ich, wir wohnen in Stuttgart. Wir haben 5 erwachsene Kinder und 10 Enkelkinder. Und ja, wir haben eine bewegte Zeit hinter uns, weil wir seit einem Jahr alle Verbindungen und alle Organisationen zur Charismatik abgebrochen haben. Ich war 35 Jahre lang in der Leitung und im Pastoralamt im Gospelforum in Stuttgart, bis der Bruch kam und dann auch in der Nachfolgeorganisation in God in Life. Und in dieser Zeit hat einfach der Herr gewirkt, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus geschrien haben nach Wahrheit. Und Gott hat uns Stück für Stück die Augen geöffnet und so haben wir dann durch die Hilfe vom Herrn Jesus auch die Konsequenzen gezogen und haben alles abgebrochen und stehen nun hier. Und es war für uns eine sehr starke Wachstumszeit. Ich habe das auch dokumentiert. Vor 3 Wochen haben wir eine Broschüre rausgebracht, die auch als Buch noch kommen wird. Die heißt Mein Ausstieg aus der Charismatik. Ich habe euch für den Büchertisch habe ich euch mehrere Exemplare mitgebracht. Das ist kostenfrei. Wenn euch das interessiert, dann nehmt es mit. Das ist aber auch als Video oder als Audio auf der Seite Wort der Wahrheit. Kann man das abrufen oder kann man das hören vom Charismatiktag. So, jetzt wisst ihr ein bisschen über unsere Hintergründe. Und diese Hintergründe spielen natürlich auch mit rein in die heutige Predigt. Also indirekt, weil in dieser ganzen Zeit, in diesem ganzen Werdegang, wir haben immer gespürt, dass wir doch zurück müssen zur Wahrheit, dass wir zurück müssen zur Mitte. Und unser lieber Bruder hat ja vorher das gesagt, Jesus Christus ist die Mitte. Als ich hier, wir sind heute zum ersten Mal da, als ich hier reingekommen bin, es hat mich so gefreut, Kyrios ist Jesus Christus, ist Christus Jesus. Ja, und es deckt sich heute manches mit dem, auch was du gesagt hast in der Vorbereitung. Und das hat der Herr Jesus so gewirkt. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem Philipperbrief. Und die kennt jeder von euch aus Philipper 2 von Vers 5 bis Vers 11. Der Willi zeigt es auch an der Wand. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was wir haben hier eine der kürzesten Beschreibungen des gesamten Werdeganges unseres Herrn Jesus Christus. Hier ist alles komprimiert zusammengefasst von den Urzeiten, als es noch gar keine Zeit gab, bis in die Ewigkeit, die wir erleben werden. Und ihr habt schon gemerkt, heute auch beim Lied, dieser wunderbare Name Jesus, es geht um die Person unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Universums. Und es wird heute immer mehr aus dem Mittelpunkt gerückt, ja, in der Theologie überall. Der Name Jesus ist so sperrig, ist auch peinlich, ja, den Namen Jesus zu verwenden. Und wenn es an den Namen Jesus geht, dann gibt es Ärger. Du kannst heute über viel reden, aber wenn es um Jesus geht, dann wird es schwierig. Und deshalb müssen wir über unseren Herrn und Heiland Jesus Christus reden, weil unsere Vorbilder in den Evangelien, unsere Vorbilder in der Apostelgeschichte, wenn wir sehen, wie haben die denn das gemacht, dann sehen wir, wie wir auch heute verkündigen müssen. Und wisst ihr, ich komme aus einer Gemeindelandschaft in den letzten Jahrzehnten, da ist die Verkündigung, das muss eine gute Unterhaltung sein. Ja? Da müssen ein paar Anekdoten rein, ja, noch ein bisschen Witz mit rein. Es muss einfach so sein, dass du den Leuten nicht auf den Schlips trittst. Es ist nicht überall so. Aber die Vermischung, ja, mit Unterhaltung, die Vermischung mit äußeren Elementen ist so groß, dass Jesus auf die Seite geschoben wird. Und wenn der Name Jesus und Jesus Christus als Person nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt ist, nicht mehr das Zentrum ist, dann stimmt etwas nicht. Dann ist es ein anderer Jesus und damit auch ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Ja? Die drei Sachen, die kann man nicht auseinander dividieren. Und wir sehen ja, wenn Paulus verkündigt hat, er sagt in Galater 6, sagt er, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus hatte sich festgelegt, ich verkündige das Kreuz, ich verkündige den Namen Jesus, ich mache keine Unterhaltung. Und er hat es ja auch sehr, sehr weise getan, wie wir sehen zum Beispiel in Athen, ja, hat eine gute Einführung gemacht, aber er kommt immer wieder zum Punkt zurück. Wir werden da nachher noch etwas drüber hören. In Apostelgeschichte 11 sehen wir, unter ihnen gab es einige Männer aus Zypern, Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen, was haben sie ihnen verkündigt? Das Evangelium von dem Herrn Jesus haben sie verkündigt. Und es muss heute auch das Zentrum unserer Botschaft sein, dass wir das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigen. Es ist natürlich die Frage, was beinhaltet denn dieses Evangelium von dem Herrn Jesus? Was ist denn da der Inhalt? Und wir sehen das bei Jesus selber, wir sehen das auch schon über das gesamte Alte Testament hinweg, wo Gott, der Vater, die Ankunft des Herrn Jesus, die Erlösung vorbereitet, wo das immer wieder aufblitzt. Und wir sehen zwei Schwerpunkte. Wir sehen das schon, als der Engel zu Josef kommt und die Geburt von Jesus ankündigt. Also du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das sehen wir in Matthäus 1, wo er ja sagt zu dem Josef, sie, nämlich die Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und hier wird schon durch die Botschaft des Engels vorgezeichnet, was Jesus tun wird. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt, der Erlöser heißt Jesus. Und die Aufgabe ist, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dieser Name Jesus, der spielt in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt, eine ungeheure Rolle. Es gibt keinen wichtigeren Namen im Universum als den Namen Jesus. Wir haben das gerade gesungen. Und wir sehen, dass viele Menschen, auch viele Christen oder auch sogenannte Christen, sich wegen diesem Namen auch schämen. Ja, weil dieser Name ist nicht, der ist nicht gesellschaftsfähig. Ja, du kannst über so viel reden in der Gesellschaft, aber wenn es zum Namen Jesus kommt, dann wird es schwierig. Wir sehen ja bei diesem Namen Jesus, das ist ja nur ein Teil. Und ich hab jetzt jahrzehntelang Jugendarbeit gemacht und das Schwierige in der Jugendarbeit ist, dass der Name Jesus so ein bisschen lax behandelt wird. Ja, Jesus, my best friend. Ja, und Jesus, ja, Jesus, Jesus hier. Ich habe mir das abgewöhnt. Wenn ich von Jesus spreche, spreche ich von Jesus Christus oder vom Herrn Jesus Christus. Ja, Kyrios, ist Christus Jesus oder Jesus Christus. Und damit haben wir auch die richtige Beschreibung. Es ist nicht einfach der Jesus, sondern der Herr Jesus Christus. Und auf Hebräisch, dieser Name Jehoshua oder Jeshua, ja, das heißt der Hilfe im Krieg, diese Rettung. Und das sehen wir im Alten Testament schon, dass dieser Name immer wieder aufblitzt, dieses Jehoshua, das blitzt immer wieder auf, weil Gott uns darauf hinweist, dass durch Jesus Rettung kommen wird. Wir sehen das beim Jesaja, siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen, lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, er wurde mir zur Rettung. Gott stellt immer wieder diesen Retter Jesus Christus vor. Wir sehen, dass dieser eingeborene Sohn Jesus Christus, den der Vater gesandt hat, dass der schon von Ewigkeit war. Hier steht in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss auf ihn gegeben. Das heißt, der Einzige, der je Gott gesehen hat, war Jesus Christus. Wenn Menschen heute auf Konferenzen behaupten, ja, ich war mal wieder im Himmel und ich bin auf den Schoß des Papas gehüpft und so, Leute, das ist Quatsch. Es gibt niemanden, der Gott gesehen hat. Ja, du sagst ja, was war mit einem brennenden Busch und so? Ja, Mose Angesicht zu Angesicht. Gott hat verschiedene Mittel, sich zu offenbaren. Aber Gott, wie er ist, hat nur den Sohn gesehen. Das müssen wir wissen. Und wisst ihr, dann kommen wir auch zurück zu einer richtigen Haltung, zu einer Haltung von Gottesfurcht, von Ehrerbietung. Dann ist Gott nicht einfach nur der Papa. Ja? Dann ist Gott der er ist. Und da läuft mir eiskalt den Rücken runter, ja, weil dann komme ich in die richtige Stellung und Haltung gegenüber Gott und seinem Sohn. Und da entscheidet sich's natürlich auch. Gott hat einen Sohn. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war, oben auf dem Plateau von Felsendom und von der Al-Aqsa-Moschee. Und am Felsendom, da ist oben so ein Spruchband unter der goldenen Kuppel. Und da steht ja die Sure 112 und da steht, also auf Deutsch übersetzt, heißt es, Allah hat keinen Sohn. Ja? Allah wurde nicht gezeugt und Allah zeugt auch nicht. So könnte man es auch übersetzen. Und dann ist ganz deutlich, wir können mit dem Islam, wir können mit der Lehre des Islams, wir können hier nicht spielen, versteht ihr? Ja? Wenn Allah keinen Sohn hat, dann der Dreh- und Angelpunkt dreht sich um den Sohn Gottes. Aber mit den Spruchbändern ist ja so eine Geschichte für sich. Ja? Wir haben ja in Deutschland auch diese Spruchbänder. Wir haben ja für 640 Millionen in Berlin das Stadtschloss gebaut. Weiß nicht, wer das mitgekriegt hat im November 2022. Und da wurde sehr viel Geld investiert, da ist ja das Humboldt-Forum da reingekommen. Und oben im Stadtschloss unter der Kuppel, da ist ja auch ein Spruchband. Die Buchstaben sind auf blauem Untergrund goldene Buchstaben. Und da steht, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesus zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also dieser Spruch, der da oben steht, das ist eine Kombination aus zwei Bibelstellen, nämlich aus Apostelgeschichte 4, was wir vorher gerade gelesen haben, dieses Bekenntnis des Petrus in dem Namen Jesus. Ja? Und aus Philipper 2, was wir auch gelesen haben im Bibeltext, diese Mischung. Und diese Mischung wurde ja damals von den Hohenzollern bewusst da oben reingemacht. Aber wisst ihr, dieser Spruch, der passt weder zum Humboldt-Forum noch zu der geistlichen Situation in Deutschland. Die Leute regen sich auf. Ja? Und ich glaube, man hat sich geeinigt, also ist oben geblieben. Auch das Kreuz wollte man ja nicht. In Deutschland tut man sich ja schwer mit dem Kreuz, ja, in den verschiedenen Situationen. Und das Kreuz wollte man auch nicht, aber jemand hat eine Millionenspende gemacht und das Kreuz ist drauf und der Spruch ist auch. Aber ich glaube, bei Nacht schalten sie gerade diesen Spruch aus, dass er nicht auch noch nachts leuchtet. Ja. Das ist Deutschland. Man tut sich schwer mit dem Namen Jesus. Und dieses komplett humanistische Humboldt-Forum, was natürlich offen ist für alles und jeden, wenn da der Spruch ist, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen errettet werden. Jesus Christus, da tut man sich schwer. Ja, das beißt sich natürlich. Und die Claudia Roth von den Grünen, die hat ja gesagt, sie möchte sich darum kümmern. Ja, jetzt werden wir sehen, wie dieses Kümmern dann in Zukunft sich gestaltet. Wir sehen Philipper 2, ab Vers 9 sehen wir, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht, ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich aller derer Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Liebe Freunde, das wird kommen. Da führt kein Weg daran vorbei. Alle Machthaber, alle Politik, alle Wirtschaft, alle Finsternismächte, alle Dämonen müssen sich beugen vor diesem Namen Jesus. Das ist unser Glaube. Auch der Teufel muss sich vor diesem Namen Jesus beugen. Es gibt niemand im Universum außer dem Vater, der diesem Namen nicht gehorsam sein muss. Ja? Alle müssen sich beugen und diesem Namen gehorsam sein. Und deshalb, also ob freiwillig oder unfreiwillig, alle müssen das tun. Und deshalb handelt die gesamte Bibel von 1. Mose 1 bis zum Schluss vom Ziel Gottes, diesen Namen, diese Person Jesu Christi zu offenbaren und als Retter für die Menschheit darzustellen. Auch die Offenbarung schreibt ganz klar darüber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird denn ein Mensch gerettet? Wenn das Ziel Gottes mit diesem Namen Jesus, mit der Person Jesu Christi, das Ziel die Rettung der Menschen ist, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, wie wird denn ein Mensch gerettet? Und Petrus beschreibt das in der Apostelgeschichte 4, wir haben das vorher gelesen in der Lesung, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, den ihr, der vor euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und wenn wir das wissen, dass ausschließlich durch die Person Jesu Christi und durch diesen Namen Menschen gerettet werden, dann ändert sich auch unsere Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen. Aber das ist ja nicht nur in Apostelgeschichte 4 so. Wie war denn das bei Johannes dem Täufer? Wie war es bei Jesus Christus selber? Wie war es bei Paulus und bei Petrus? Sie haben immer ihre Botschaft darauf konzentriert, dass sie gesagt haben, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und ohne Buße kann kein Mensch errettet werden. Ich komme jetzt aus der Jugendarbeit und was mir sehr Not gemacht hat und auch noch macht, dass wir oft in der Jugendarbeit hatten wir auch einen Aufruf, einen Bekehrungsaufruf, und da war aber nichts von Buße drin, da war auch nichts von Sündenerkenntnis drin. Ja, wenn ein Aufruf ist an die Gemeinde oder an Jugendliche oder bei einer Konferenz, komm zu Jesus. Ja, er will dein Leben bereichern, er will dein bester Freund sein. Freunde, das führt nicht in eine Bekehrung hinein. Ja? Und wisst ihr was, die Menschen sind dann getäuscht. So viele Millionen Menschen sind getäuscht durch Jesus, den besten Freund. Das ist aber nicht der Jesus von der Bibel. Wir brauchen ein klares Evangelium wieder, wo die Menschen erkennen, ohne Jesus Christus bin ich verloren. Ohne Jesus Christus gehe ich in die Hölle. Ja? Ist ja nicht modern, so etwas zu sagen, aber es ist die Wahrheit. In Apostelgeschichte 2, in der bekannten Pfingstpredigt von Petrus, da bringt er ja die Sache auf den Punkt, und zwar so auf den Punkt, dass die Menge, die dazugehört hat, die werden beschrieben in Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und wisst ihr, kein Mensch kann so predigen, dass es durchs Herz dringt. Das ist eine Sache, die nur der Heilige Geist tun kann. Ja? Wenn jemand so predigt, dass es durchs Herz dringt, dann ist Manipulation. Und wir manipulieren die Menschen nicht. Wir beten, dass die Botschaft, die biblische Botschaft, dass der Heilige Geist an den Herzen wirkt. Das können wir als Verkündiger, können das nicht tun. Und wenn wir das versuchen, dann sind wir unredlich. Ja? Die einfache Botschaft des Kreuzes und die einfache Botschaft der Rettung, der Heilige Geist nimmt diese Botschaft und macht die in den Herzen von Menschen groß. Und dann kommt ja dieser Folgevers, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Gehen wir zurück, ohne Sündenerkenntnis, ohne Erkenntnis, dass ich auf ewig verloren bin, ohne echte Buße gibt es auch keine echte Bekehrung. Die Leute bei Cornelius, diesem ersten Heiden, der dann zum Glauben gekommen ist, wo das Evangelium zu den Heiden gegangen ist, die glaubten das Evangelium. Der Name Jesus wird verkündigt und dieser Name hat eine Funktion. Und was passiert, wenn Menschen der Botschaft glauben, ihr Herz öffnen und dem zustimmen? Sie werden wiedergeboren. Und sie werden nicht nur wiedergeboren, diese Menschen, die werden auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aus meiner Vergangenheit, wo ich komme, da wurde ja immer auch behauptet, oder bis heute, bei Hunderten von Millionen von Charismatikern, du brauchst eine zweite Geisteserfahrung. Ja? Du brauchst eine Geistestaufe unter Handauflegung. Die Bibel lehrt es nicht. Ein Mensch, der wiedergeboren wird, empfängt den Heiligen Geist. Gott macht keine halben Sachen. Meine Frau, wenn die mit Menschen spricht, die sagt immer, es gibt auch keine halbe Geburt. Ja, dass dann das Kind irgendwann später dann atmet und so. Nee, Gott macht ganze Sachen. Ja? Von dem her, es ist einfacher, als viele Menschen denken. Und wenn es kompliziert wird, dann Achtung, ja, wenn es kompliziert wird. Und ich möchte da nicht tiefer einsteigen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Dieses Evangelium, es ist einfach und es ist griffig. Das kann jeder so verstehen. Und wenn wir das auch so verkündigen, dann ist es der Tod von jeder Religion. Ja, es ist, die Welt braucht keine Religion. Wir brauchen den Namen Jesus. Ja? Und das ist natürlich auch dieser Affront in der heutigen Gesellschaft. Dieser Affront in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ja ein Absolutheitsanspruch unseres Herrn Jesus Christus, ja? Der ja fast schon gesellschaftlich verboten ist. Wie kann man sich so etwas erlauben, dass nur Jesus der Weg ist? Ja, aber es ist so. Viele Wege führen nach Rom, aber nur einer führt in die Errettung. Nur ein Weg. Ja? Und deshalb, wir brauchen keine Religion, wir brauchen auch keine evangelische Religion oder katholische, wir brauchen auch keine methodistische Religion. Ja? Wir brauchen ein Gemeindeleben, was auf Jesus Christus zentriert ist. Und die ganzen äußeren Dinge, ja, die da so reinspielen wollen, sind Ablenkungen, die uns vom Ziel ablenken. Ich habe das verstanden mit 9 Jahren. Ich habe mich auf einer Kinderfreizeit bekehrt. Und das war so, der Wolfgang, unser Gruppenleiter, der hat abends bei den Jungs, es war eine Jungsfreizeit, einen Aufruf gemacht und hat gefragt, wer sein Leben Jesus geben möchte. Und viele Jungs sind dann nach vorne und ich mit meinen 9 Jahren, ich war einfach zu schüchtern und ängstlich, ich bin da nicht mit nach vorne. Aber mein Freund, der Hans Walter, der ist mit nach vorne gegangen und hat eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und dann abends um 9:30, wir liegen da in unserem Bett, in den Stockbetten, in den Zimmern, und dann fragt der Hans Walter mich, er fragt mich, ja, Martin, wieso bist du nicht mit nach vorne? Und sag du, ich habe mich nicht getraut. Ja, ich habe mich nicht getraut. Dann sagt er, weißt du was, dann stehen wir jetzt nochmal auf und wir gehen zum Wolfgang. Und so sind wir beiden Jungs mit 9 Jahren, er war glaube ich schon 10, sind wir nochmal raus aus dem Zimmer, sind zum Wolfgang, haben dort geklopft. Und dort in diesem kleinen Zimmer habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Das war für mich der Start im Glaubensleben. Und ich weiß noch, was Wolfgang mir gesagt hat, aus Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist genau da passiert. Und ich bin diesem Freund, dem Hans Walter, so dankbar, dass er mich da aufgefordert hat. Weil 16 Stunden später war er tot, durch einen Unfall. Ja? Er hat mich zum Glauben geführt, dann sind wir am nächsten Tag heimgefahren und es war ein schlimmer Unfall, der ihm da passiert ist und er war tot. Das heißt, wir brauchen Menschen in den Gemeinden, die andere Menschen hinführen zu Jesus. Manche sind ängstlich, ja, manche trauen sich nicht, manche sagen, oh, lass mich in Ruhe, das gibt's auch. Aber Leute, wir haben einen Auftrag, anderen Menschen das Evangelium so zu erklären und es ist nicht kompliziert. Das kann jeder von uns tun. Wir haben in den Gemeinden oft das Problem oder auch in der Familie das Problem, dass wir uns als Christen zu oft ablenken lassen von diesen Tatsachen. Ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, ich bin außen beschäftigt, habe mit Leuten zu tun, dann bete ich zum Herrn Jesus und sage, Herr Jesus Christus, gib mir bitte eine offene Tür oder eine Gelegenheit, die du vorbereitet hast, sodass ich ein Zeugnis für dich sein kann. Und das geschieht dann auf die eine oder andere Art und Weise, ob das am Telefon ist oder im persönlichen Kontakt, das passiert. Wenn wir zu Jesus kommen, zu diesem Namen kommen, dann löscht das Blut Jesu alle unsere Schuld aus. Und das ist das Zentrum unserer Verkündigung. Das heißt, wir brauchen auch, wenn wir mit Menschen reden, brauchen wir nicht über den Sinn des Lebens oder die fünf besten Punkte, wie du durch die nächste Woche kommst, reden. Ja? Das ist bestenfalls gute Unterhaltung, das brauchen wir nicht. Wir müssen den Leuten das Evangelium predigen. In Apostelgeschichte 2 haben wir gehört, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und das ist auch ein Gebet, was wir beten können, ganz persönlich, dass ich sage, Herr Jesus, lass mich doch, wenn ich mit Menschen rede, mach doch du durch den Heiligen Geist, dass es bei ihnen durchs Herz geht. Überführ sie von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das können wir nicht tun. Aber gewöhn dir doch an, diesen Kontakt zu machen. Ja, du sagst, ja, ich bin kein Evangelist. Das kann sein, aber du kannst auf den Punkt kommen. Ja? Das macht mir sehr viel Freude. Ich tue zum Beispiel Kinder im Schwimmen unterrichten. Ja? Kinderschwimmkurse. Habe mit sehr vielen Müttern zu tun. Und wenn ich weiß, der Kleine, der Marcel, der hat Geburtstag, dann gehe ich hin und sage, du Marcel, ich wünsche dir ein gutes Jahr und Gottes Segen. Und Punkt, bist beim Thema. Ja? Gottes Segen. Wer wünscht euch schon noch Gottes Segen? Ja? Dann fragt die Mutter, ja, sind Sie gläubig? Ich sage, ja, bin gläubig. Sagt, ja, der kann nächstes Mal nicht kommen, der hat Kommunionsunterricht. Dann sage ich, wieso geht er in Kommunionsunterricht? Ja, wir machen das so und so. Ja? Und dann bist du beim Thema. Dann frage ich, ja, sind Sie Christ? Dann sagt er, ja, halt, ich bin halt katholisch. Dann sage ich, ja, haben Sie schon mal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Sagt er, nee, wieso muss man das? Versteht ihr? Und auf einmal bist du beim Thema. Ja? Und der Geist Gottes wird dich leiten. Wir waren beim Namen Jesus und bei der Verkündigung. Die Frage, ja, was sollen wir tun? Das ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist wirkt. Und wisst ihr, die größte Gegnerschaft heute gegenüber diesen Dingen, das sind nicht die ungläubigen Leute. Die größte Gegnerschaft gegen den Namen Jesus und die größte Gegnerschaft, das sind die Halbfrommen, die sich Christen nennen, aber das nicht sind. Ja? Sind wir mal ganz klar, der Welt draußen ist das nahezu egal. Ja? Aber die Gegnerschaft, die kommt von den Halbfrommen. Und das sind auch die Leute, die sagen, ja, man darf auf keinen Fall Naturvölker missionieren. Ja? Oder in Israel darf man nicht Jesus Christus verkündigen. Ja, ich kenne Israel-Werke Und auch die Vorsitzende davon, die haben unterschrieben in Israel, dass sie nicht missionieren. Ja, wo kommen wir hin, wenn wir den Juden nicht Jesus verkündigen können? Auch ein Jude ohne Retter geht verloren, müssen wir wissen. Ein Jude ist nicht gerettet, weil er nur Jude ist. Wenn wir sehen, wie Jesus von der Unendlichkeit gekommen ist, da wo es noch gar keine Zeit gab. Zeit gab es ja erst mit dem ersten Abend und dem ersten Morgen, der erste Tag. Da hat Gott auch die Zeit geschaffen, weil Gott ist ohne Zeit. Ja? Gott ist nicht begrenzt durch irgendeine Zeit, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja? Und wie eine Nachtwache, die gestern vergangen ist. Und wenn wir sehen, dass Jesus da gekommen ist, in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also 1. Timotheus 6 und in Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Kein Mensch kann sich vorstellen, woher Jesus Christus gekommen ist. Das sprengt unsere Vorstellungskraft und die Bibel sagt da auch nicht viel darüber. Es ist ein Geheimnis und niemand außer Jesus hat den Vater je gesehen. Wenn wir uns vorstellen, als Jesus Christus auf die Erde kam und in dem Alter von 12, wir sehen ja da dieses Erscheinen in Jerusalem im Tempel, da wusste Jesus Christus, wer er war. Ja, er sagt ja, wisst ihr nicht, dass ich sein muss im Haus meines Vaters? Er wusste, dass Gott sein Vater ist. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist mit 12 Jahren. Und wisst ihr, Jesus Christus, er hat die Bibel, so wie wir sie heute haben, die gab es ja nicht. Es gab das Alte Testament, den Tanach, ja, die Tora. Aber die hat er gekannt. Jesus Christus hat mit 12 sicherlich Jesaja 53 gekannt. Er hat sicherlich Psalm 69 und Psalm 22 gekannt, der leidende Gottesknecht. Und stellt euch vor, Jesus Christus mit 12 Jahren und dann die stillen Jahre, bis er aufgetreten ist mit 30 Jahren, er hat gewusst, er wird ans Kreuz gehen. Er hat es gewusst, er wird ans Holz gehängt werden. Er hat gewusst, er wird der Retter für diese ganzen Menschen sein. Und auf einmal bekommen wir einen anderen Schwerpunkt auch in der Sicht auf Jesus Christus. Welches Leiden, nicht nur am Kreuz, sondern die ganzen Jahre vorher, wenn du weißt, du wirst auf die grausamste Art und Weise hingerichtet, das ist etwas, was dein Leben ja auch begleitet. Und dieser Jesus Christus, er hat auch alles geschaffen. Der Philipperbrief, es ist ja alles von ihm, es ist alles zu ihm, es ist alles durch ihn geschaffen. Und wir haben vorher diesen Vers aus Johannes 14 gelesen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, dass das Evangelium, was wir auch predigen, dass es ein exklusives Evangelium ist. Jesus sagt selber in seiner allerersten Predigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Heilige Geist, der weht, wo er will, und unsere Verantwortung ist es, das Evangelium, so wie Jesus Christus, auch klar zu verkündigen. Wenn wir, was jeder von uns weiß, Johannes 3, Vers 16 zitieren, dann ist auch wichtig, dass wir Vers 17 kennen. Weiß nicht, wer von euch kennt Vers 17 auswendig? Ja, also ich lese euch mal die gesamte Passage vor. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und der Vers 17 heißt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und das ist auch der zweite Teil unserer Botschaft, wenn wir mit Menschen das Evangelium verkündigen, dass wir sagen, Gott will nicht, dass du verloren gehst, sondern Gott will, dass du gerettet wirst. Ja, wie kann das funktionieren? Ja, die Menschen fragen ja, wie kann ich denn dann gerettet werden, wenn ich auf dem Weg zur Verdammnis bin? Und dann sehen wir, dass der Heilige Geist wirkt. Das gelingt auch in allen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ein Vorbild dafür ist Paulus. Als Paulus nach Athen kommt, dieses intellektuelle Weltzentrum der damaligen Zeit, da predigt Paulus genau das Gleiche wie in Lystra, wie in Ikonium, wie in Perge. Er predigt genau das Gleiche. Er hat einen anderen Einstieg. Er sagt, Leute, ich bin hier durch die Stadt gelaufen und ich habe einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Ja? Und jetzt möchte ich mit euch über den reden, der da dahinter steckt. Und Paulus erklärt es, was Gott alles getan hat und so. Und dann kommt er zum Punkt, zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also Paulus sagt, er wird den Erdkreis richten und er gebietet allen Menschen Buße zu tun, die ganzen Intellektuellen, Stoiker und Athener, die da rumgestanden sind. Und er wird gerecht richten durch einen Mann, den er bestimmt hat, und er hat diesen Menschen aus den Toten auferweckt. Und damit war für die Athener, da haben sie zugemacht. Ja? Die haben gesagt, der spinnt, ja? Toten auferweckt und so. Und Buße tun, ja, wir schon gar nicht. Ja? Aber Paulus hat das Evangelium exakt platziert. Und die Athener haben es abgelehnt. Aber wisst ihr, Paulus hat ein Evangelium gehabt, das man ablehnen konnte. Ja? Da wurde nicht weiter diskutiert. Die Botschaft war klar und du kannst auf diese Botschaft eingehen oder auch nicht. Wenn ich anfange, nach der Wahrheit zu fragen, und bei meiner Frau, der Bärbel, und mir war das wirklich ein Schrei nach Wahrheit. Und das kann ich euch als Zeugnis sagen, als wir in der Charismatik waren und dann die letzten Jahre, ist uns immer mehr aufgefallen, Mensch, da stimmt doch etwas nicht. Und wir haben dann nicht einfach gesagt, naja, in jeder Gemeinde stimmt halt was nicht, ja, machen wir mal weiter. Ja, wir sind ja angestellt und so. Sondern wir haben echt geschrien nach Wahrheit. Und diesen Schrei nach Wahrheit, den kann ich dir empfehlen in allen Lagen. Weil oft in der Familie oder oft auch in der Gemeinde, wir blicken ja oft nicht durch, was ist Wahrheit? Und die Wahrheit kann uns nur Jesus Christus zeigen. Das können uns nicht Menschen machen. Jesus Christus muss dir die Wahrheit zeigen. Und da möchte der Herr uns wirklich helfen, dass wir in alle Wahrheit hineinkommen, aber über uns persönlich. Und so geschieht letztendlich auch die wahre Gemeindearbeit. Wenn wir uns anschauen, Apostelgeschichte 4, Vers 42, das hat mich mit am stärksten geprägt, auch in der ganzen Zeit unserer Veränderung. Da sehen wir nämlich, dass Gemeindearbeit auch von jedem einzelnen Gläubigen hat einfach vier Punkte. Die Lehre der Apostel, das heißt das, was die Apostel uns gelehrt haben, auch vor allem in den Briefen. Wir sehen die Gemeinschaft, ja, die gegenseitige Liebe, das gegenseitige Unterordnen. Wir sehen das Brotbrechen und die Gebete. Und wenn wir diese Dinge ausleben, auf einmal fallen viele andere Sachen weg. Ja? Wenn wir darauf auch unsere Konzentration richten, und das, meine Frau und ich, wir wollen das unbedingt tun. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass durch Jesus Christus alles geschaffen ist, es ist alles für ihn geschaffen und alles ist zu ihm hin geschaffen. Wir sehen es schon im Alten Testament, dass Jesus Christus immer wieder hervorgetreten ist. Gott hat Jesus Christus immer wieder hervortreten lassen. Und zwar unter einem bestimmten Titel. Wir sehen da öfters mal diesen Ausdruck, der Engel des Herrn. Nicht ein Engel, sondern der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, der ist damals erschienen, zum Beispiel dem Manoach, dem Vater von Simson. Und das war eine gewaltige Erscheinung. Er hat ihm gesagt, dass der Simson geboren wird. Und die haben ihm einen Altar gebaut. Und dieser Engel des Herrn, er ist erschienen, Mose, er ist erschienen, Josua, bevor er mit dem ganzen Volk über den Jordan ist. Ja. Dieser Engel des Herrn ist erschienen, Gideon, ja, und hat immer wieder gezeigt, was die Richtung ist. Und wenn wir Jesus Christus und das Evangelium sehen, dann sehen wir, dass auch das Ziel der Erlösung, die Errettung von Menschen, schon vor Grundlegung beschlossen war. Wir sehen es in der Offenbarung, dass die Menschen im Buch des Lebens geschrieben sind, was geschrieben ist, und dieses Opfer von Jesus, dass es in alle Ewigkeit wirkt, aber auch rückwirkend. Deshalb kann David auch sagen, meine Sünde ist getilgt, ich bin weiß wie Schnee. Warum? Es war doch vorher, aber David hat Buße getan und das Opfer vom Herrn Jesus war auch rückwirkend für David, war für Salomo, war für die ganzen Männer, die wir im Glauben sehen, die auch Fehler gemacht haben. Ja? Und dieses Opfer wird in alle Ewigkeit gerühmt werden. Was werden wir in der Ewigkeit tun? Wir werden das geschlachtete Lamm anbeten. Ja? Das ist Zukunft. Ja? Ich möchte zum Schluss kommen. Der Herr Jesus Christus, er kam, wie die Bibel uns sagt, aus dem Schoß des Vaters auf die Erde. Er hat alles auf sich genommen, alle Sünde, allen Tod, aber der Tod konnte ihn nicht im Totenreich halten. Der Teufel hatte kein Anrecht, weil Jesus ohne eine einzige Sünde war. Hätte Jesus nur eine Sünde gehabt, es wäre nichtig gewesen. Und Jesus ist aufgestiegen in den Himmel, er ist auferstanden und hat sich dort zu Vater, zur Rechten des Vaters gesetzt. Was macht er dort? Er tritt für uns ein, er ist der hohe Priester. Es ist interessant, ein hohe Priester, der durfte sich nie setzen. Ja, es gibt kein Beispiel dafür. Ein hoher Priester musste immer stehen vor Gott. Aber Jesus hat sich neben den Vater gesetzt. Wir sehen bei Stephanus in Apostelgeschichte 7, dass Jesus da aufgestanden ist. Aber warum konnte Jesus als hoher Priester sich neben den Vater setzen? Es war alles getan. Jesus ist mit seinem eigenen Blut, du hast vorher den Hebräerbrief zitiert, mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum, die Stiftshütte, gegangen und hat dort auf den Sühnedeckel, das Kaporett, hat er sein eigenes Blut gelegt. Und damit war für Zeit und Ewigkeit alles erledigt. Deine Sünde, meine Sünde, auch das, was nächste Woche geschehen kann, war erledigt. Jesus, das vollkommene Opfer. Und deshalb kann Paulus dann im Römerbrief sagen, Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist auch der Moment, wenn Menschen Jesus aufnehmen und wiedergeboren werden. Und ich spreche ganz bewusst von Wiedergeburt. Es ist ein Unterschied, ob es Menschen gibt, die an Jesus glauben oder ob sie wiedergeboren sind. Und ich habe mir angewöhnt, die Menschen wirklich zu fragen, bist du, es muss natürlich auch passen, ja, aber bist du dir sicher, dass du wiedergeboren bist oder bist du nur ein gläubiger Mensch? Ja? Ist interessant, wir hatten eine Lehrstunde bei uns im Wohnzimmer und es war eine schöne Zeit und eine junge Frau war da, die war wirklich ergriffen von der Botschaft. Und diese junge Frau, die kam am Schluss und hat gesagt, heute habe ich zwei Dinge verstanden. Ich habe verstanden, Jesus ist mein Retter. Aber ich habe auch verstanden, Jesus ist nicht mein Herr. Versteht ihr den Unterschied? Also es ist nochmal ein Unterschied, ob ich Jesus aufnehme und ob ich dann ihn wirklich als Kyrios, als unbeschränkten Herrscher in meinem Leben auch wirken lasse oder nicht. Ja. Und diese Prüfung in den Gedanken im Herzen, die möchte ich dir heute mitgeben. Was ist die Zukunft? Die Zukunft ist, Jesus Christus wird uns entrücken. Wir werden mit ihm entgegenfahren in der Luft. Wenn er noch etwas verzieht, dann werden wir sterben. Wir werden nicht sterben, sondern das Neue Testament spricht immer von den Entschlafenen. Ja, also Ungläubige sterben, Christen entschlafen. Und Jesus wird so wiederkommen, wie wir ihn gesehen haben, wie ihn die Jünger gesehen haben, dass er aufgefahren ist. Jesus kommt auf dem Ölberg wieder, er wird herrschen im tausendjährigen Reich in Jerusalem. Und die Frage ist, wo wirst du da sein? Ich weiß, dass ich mit meiner Familie dort dabei sein möchte, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die letzten Verse der Offenbarung sagen ja in Offenbarung 22, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen als Gemeinde. Ich weiß, ich kenne fast alle Leute hier nicht, aber ich möchte dich bitten, wenn du vielleicht da bist und du nicht sicher bist, ob du wiedergeboren bist, dann lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne die Frage mit einem der Brüder oder mit jemand deines Vertrauens zu klären. Das ist das ganz Entscheidende in unserem Leben, dass wir wissen, wir sind geborgen in Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und ich danke dir, dass du Jehoshua der Retter bist. Herr, und ich bete für diese Gemeinde und für die Geschwister, dass dein Wort reichlich ausgegossen wird und reichlich Raum hat. Herr, und wir befehlen dir die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit, deiner Führung an. Du bist der gute Hirte. Niemand wird uns aus deiner Hand reißen und wir folgen dir gern. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Namen, mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.